Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, von meiner Seite auch, ja, einen schönen vierten Advent. Ich freue mich, dass ich heute mal zu euch reden darf. Und ja, ich war letzten Sonntag nicht da. Ich habe die Predigt in unserer alten Gemeinde in Neckarsulm gehalten dort und muss erstmal ein herzliches Dankeschön sagen für die tolle Dekoration hier, die adventliche. Hat mich richtig gefreut. Wunderschön. Ganz große Klasse. Stimmt so richtig ein auf den Advent. Ja, ich hoffe, dass die Remote Control, sage ich, klappt. Vielen Dank auch an die Technik. Wir werden gut zusammenarbeiten. Ich sage dann einfach immer an, wenn die nächste Folie kommen soll. Vielen Dank, Tobias. Ja, das Thema in einer spannenden Zeit zum Friedensstifter werden. Ich glaube, ihr stimmt mir alle zu, dass es eine spannende Zeit ist. Ich habe mich als Kind immer so gefragt, ja, man lernt in der Schule immer von Geschichte, die spannend war, ob es jetzt 1000 Jahre her war oder 40 oder 50 Jahre. Wenn wir an die Zeiten zurückdenken, was auch hier in Deutschland passiert ist, aber ich glaube, wir leben wahrhaft in einer geschichtlichen Zeit, in einer spannenden Zeit. Wisst ihr, wer diese beiden Menschen sind? Ich bitte um die nächste Folie. Sagen die beiden jemanden was? Mir haben sie nichts gesagt, aber der Dmitri Andrejewitsch Muratov und die Maria Ressa, die haben vor einer Woche den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Und ich kenne die beiden jetzt nicht so. Das sind wohl zwei Menschen, die auch in Russland tätig sind als Journalisten. Und die haben für ihr Wirken dort den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Wird jedes Jahr am 10.12. verliehen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieser Friedensnobelpreis in der Advents- und Weihnachtszeit verliehen wird. Diese Zeit will uns daran erinnern, ja, wie wichtig Frieden ist und auch wo Frieden herkommt. Und man sagte nicht zuletzt Weihnachten das Fest des Friedens. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diesen Spielfilm Merry Christmas. Sagt euch das was? Merry Christmas, bitte ich um die nächste Folie. Und zwar spielt der nicht im Frieden, sondern dieser Spielfilm spielt in Kriegszeiten. Und er geht auf eine wahre Begebenheit zurück, nämlich auf die Geschichte im Ersten Weltkrieg. Und da war es also so, ihr wisst, auf der einen Seite waren die Deutschen und auf der anderen Seite, ja, Franzosen, Engländer. Und es war so, dass sich die beiden in ihren Schützengräben gegenüber lagen, gegenüber standen. Und keiner hat sich getraut, aus diesem Schützengraben herauszukrabbeln, weil er wusste, wenn ich nur den Kopf da rausstrecke, dann pfeift mir eine Kugel um die Ohren und dann bin ich ganz schnell tot. Johannes und ich haben mal diese Schützengräben besucht, dort in Verdun, und haben uns das angesehen. Und in diesem Spielfilm geht es um eine Begebenheit, dass im Weihnachten, ich weiß nicht, ob es ja 1916 oder 17 war, ein Konzert stattgefunden hat. Und ein Konzert an der Front, an der deutschen Front stattgefunden hat. Und Weihnachtslieder gesungen worden sind, dort an der Front. Und dieses Weihnachtsliedersingen hat dazu geführt, dass plötzlich auf der anderen Seite, auf der Seite der Franzosen und der Engländer, hier waren es Schotten, auch plötzlich Weihnachtslieder erklungen sind. Und dieses Weihnachtsliedersingen hat dazu geführt, dass plötzlich sich die Soldaten aus den Schützengräben herausbegeben haben, aufeinander zugegangen sind und tatsächlich für eine Nacht miteinander Weihnachten gefeiert haben. Ganz nach dem Motto, böse Menschen haben keine fröhlichen Lieder. Ich denke, es war auch eine gewisse Ehrfurcht, eine gewisse Heiligkeit vor dieser heiligen Nacht, vor Weihnachten, die dazu geführt hat, dass also die Soldaten für eine Nacht Frieden gehalten haben und den Krieg unterbrochen haben. Wie gesagt, ich kann den Film nur empfehlen in dieser Weihnachtszeit. Ja, diese Welt lebt leider in Unfrieden. Das zeigen viele Kriege. Ich habe mal nachgeguckt auf Google. So viel kriegt man gar nicht mit in den Nachrichten, aber tatsächlich sind es 21 Kriegsherde, wo aktiv gekämpft wird zurzeit. Viele von diesen Kriegsregionen sind nicht immer ganze Länder, aber Volksgruppen, die gegeneinander kämpfen, finden sich tatsächlich in Afrika. Aber wir kennen natürlich viele andere Kriege, sei es jetzt in der Ukraine, in Syrien, ich bitte mal um die nächste Folie, in Afghanistan, in Syrien, in Jemen, Mali. Und ganz zu schweigen von diesen sogenannten kalten Kriegen, wo nicht oder nur im Untergrund gekämpft wird. Wir denken an Iran und USA oder eben Volksgruppen in Indien, die sich bekämpfen, Hindus und Muslime. Vorhin haben wir von den unterdrückten Christen gelesen auf der Folie. Aber wir müssen gar nicht so weit reisen und gar nicht so weit denken, um an Unfrieden zu denken. Die nächste Folie bitte. Ich spreche von dem Hass oder dem Unfrieden im Netz oder in unserem Land. Ja, Unfrieden zwischen Menschen, es reicht ein Klick ins Internet und dort schlägt uns der Unfrieden und die gegenseitige Anfeindung auf den Nachrichten, aber auch auf den sozialen Plattformen entgegen. Menschen beschimpfen einander, stellen einander bloß, verbreiten Unwahrheiten oder Halbwahrheiten oder unterstellen sich gegenseitig schädigendes Verhalten. Es herrscht, so wie ich denke, ein Unfrieden und eine gereizte Stimmung, um nicht zu sagen, auch eine Spaltung zum Teil in Deutschland. Und einige, die in der Politik dazu fähig werden und verantwortlich wären, das Ganze zu befrieden, gießen, glaube ich, eher Öl ins Feuer und fachen den Unfrieden weiter an. Aber was ist die zugrunde liegende Ursache? Und ich denke, da gucken wir nicht in die Nachrichten, sondern lasst uns da gemeinsam in die Bibel schauen. Und ich fordere euch heute heraus, so ein bisschen den ein oder anderen Bibeltext mit anzuschauen und bitte um die nächste Folie. Es geht darum, Friedensstifter Gottes zu werden. Und da schreibt der Apostel Paulus über die Trennung von dem lebendigen Gott. Und zwar, ich lese euch in Römer 1, ab Vers 28. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Soweit mal der Bibeltext. Die Ursache für den Streit in der Welt ist, dass die Menschen Gott ignorieren. Das ist die eigentliche Ursache, sagt die Bibel. Sie wollen Gott nicht als den Schöpfer und den Herrn anerkennen. Da heißt es vorher, in dem Abschnitt vorher in Vers 20 das. Und da, wo sie ihn anerkennen, da zollen sie ihm nicht den Dank und den Respekt, den Gott eigentlich, der Gott gebührt. Stattdessen verfallen sie auf vergängliche und auf eitle Dinge, um die sie fortan eben streiten. Ihr Herz ist verfinstert. Und insbesondere ist das Ende der Zeiten wird davon geprägt sein. Der Apostel Paulus sagt im Timotheusbrief, im 2. Timotheusbrief, seid euch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, großtuerisch, arrogant und so weiter. Und ich denke, da erkennen wir einiges von unserer gegenwärtigen Zeit. Ich denke schon, wenn wir uns manche Kommentarspalten ansehen auf den verschiedenen Nachrichtenportalen, dann beschimpfen sich Gegner und Befürworter von Corona-Maßnahmen gegenseitig. Die einen werden als Corona-Leugner, die anderen als Corona-Gläubige betitelt. Und die einzige Maßnahme, das zu moderieren, ist oft, Posts zu löschen oder abzuschalten, die Kommentarfunktion abzuschalten. Auf den Straßen Deutschlands findet zum Teil ein Kampf um die Wahrheit auf Demos und gegen Demos statt. Und jeder von denen wähnt sich moralisch im Recht. Einerseits im Kampf für die bürgerliche Freiheit und andererseits im Kampf gegen Rechts. Da bitte ich jetzt mal um die nächste Folie. Und die große Frage, die ich mir gestellt habe, bei den immer härter werdenden Bandagen, gibt es nicht manchmal auch eine fromme Fassade, die mich dazu berechtigt, jetzt aggressiv zu werden und drauf zu hauen, vielleicht jetzt nicht mit Händen und Füßen, aber verbal. Und ich denke, wir müssen uns auch manchmal hinterfragen, ob wir da eine fromme Fassade haben und trotzdem irgendwie auf diese Hasstaste drücken, die wir vorhin gesehen haben. Hinter frommer Fassade verbirgt sich eigentlich manchmal Wut oder Hass oder Selbstsucht. Und da meine ich nicht nur uns Christen, ich bitte um die nächste Folie. Diese fromme Fassade, die kann im unterschiedlichen Gewand kommen. Fromm ist heutzutage nicht mehr so derjenige, der betet und in der Bibel liest. Die Frommen heute sind zum Teil auch vielleicht Menschen, die sagen, ich setze mich doch für die Schöpfung ein. Ja? Oder die nächste Folie, ich setze mich doch für die bürgerliche Freiheit ein. Ja, jede Seite glaubt, mit den richtigen Zielen die Mittel wählen zu können, die vielleicht nicht so gut sind. Da heißt es dann im 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5, sie geben sich zwar, nächste Folie, einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Auch wir sollten uns immer wieder vor Gott prüfen, wenn wir über andere Menschen mit gegenteiliger Meinung reden. Manchmal fehlt es uns an Demut gegenüber Verantwortungsträgern und ich erinnere da mal ganz unbiblisch an ein indianisches Stichwort, lauf erst mal 1000 Meilen in den Mokassins des anderen, bevor du über ihn Gott heilst. Ich komme zum nächsten Punkt. Ich habe jetzt, als ich die Bibel durchgeblättert habe, im Hinblick auf dieses Stichwort Frieden eine Entdeckung gemacht. Und die will ich heute mit euch teilen. Und zwar die Entdeckung in Gottes Wort, dass ganz viele von den Texten, die wir lesen im Hinblick auf Advent, auf das Kommen unseres Messias, reden von diesem Frieden. Einer der bekanntesten ist Jesaja 9, ab Vers 5. Ihr kennt ihn. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und jetzt kommt's, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Wir lesen hier von 4 Namen und die will ich kurz beleuchten, weil diese 4 Namen, die stellen sozusagen das Regierungsprogramm unseres kommenden Messias dar. Das Programm, mit dem er regieren wird. Wundersamer Ratgeber. Dieser wundersame Ratgeber, ja. Das heißt, er wird fähig dazu sein, wirklich Frieden zu schaffen. Wundersam heißt in der Bibel nicht so sehr absonderlich oder außergewöhnlich, sondern wundersam heißt eigentlich in der Bibel sowas wie, der hat Gedanken, der hat Ideen, auf die wäre ich im Traum nie gekommen. ganz nach dem Motto, Gottes Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken und er ist der wirkliche Experte. Es ist ja heutzutage so ein bisschen Mode, sowohl in der Politik als auch vielleicht in manchen Firmen. Man holt sich einen Experten, am besten noch, der die gleiche Meinung hat wie ich. Und dann kann ich mich hinter diesem Experten verstecken und sagen, ja, der Experte hat es gesagt und ja, so machen wir es jetzt. Aber unser Herr, der kommende Messias, ist der wirkliche Experte und kann deswegen Frieden schaffen. Wir lesen in Markus 10 ja von dem Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärt haben. Der ist zum Eckstein gekommen. Und alle, die sich mit Bauen und Häusern besser auskennen, natürlich wie ich, ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber hier ist die Rede von dem echten Experten, von den Architekten. Und diese Architekten, die sind über diesen Stein hinweggegangen und haben gesagt, also den können wir nicht brauchen für dieses Haus, ja. Aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist unser Herr Jesus. Er ist es, auf den das Haus gebaut wird. Der zweite Punkt, der zweite Name, starker Gott. Also Gott hat die Durchsetzungskraft. Er hat die notwendige Autorität, Dinge auch wirklich durchzuführen. Viele Reformen unserer Tage sind gut ausgedacht, aber scheitern oft an Interessen von irgendwelchen Lobbygruppen. Aber unser Herr hat wirklich die Autorität. Und der dritte Name, liebender Vater. Der liebende Vater hat wirklich das Wohl seiner Kinder zum Ziel. Wir sind nicht nur Wähler für ihn, die man alle 4 Jahre zum Machterhalt umgarnt und Wohltaten verspricht, sondern er hat echtes Interesse an dir und mir. Er ist unser Erzeuger und der Schöpfer. Er kennt unseren Anfang und hat das Ende im Blick. Er will in Ewigkeit mit uns in Frieden und Harmonie leben. Und der letzte Name natürlich, der Messias wird prophetisch als Friedefürst bezeichnet. Ein wunderschöner Name, wenn man bedenkt, wie viel Streit und Krieg herrscht. Ein weiterer Text, der von dem Friedensreich, von dem kommenden Friedensreich spricht, ist auch sehr bekannt in Sacharja 9. Da heißt es, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er. Und dann geht es weiter, ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen. Frieden den Nationen. Sein Friedensherrschaft des kommenden Messias wird die ganze Welt umfassen. Die Rüstungsindustrie wird sozusagen arbeitslos. Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Und es erinnert an die Offenbarung, wo es heißt, Gott wird jede Träne abwischen und das Schmerz, Trauer, Geschrei und Tod wird aufhören. Er wird eine gerechte Herrschaft haben. Eine gerechte Herrschaft wird es überflüssig machen, dass wir unser Recht durchsetzen. Diesen ersten Teil der Prophetie hat unser Herr Jesus schon an Palmsonntag umgesetzt. Sein erstes Kommen war demütig und sein zweites Kommen wird in Herrschaft sein, nicht mehr auf einem Eselsfohlen, sondern auf einem weißen Pferd, wie es in Offenbarung 19 heißt. Und eine letzte Prophetie noch, wenn ich die nächste Folie haben kann. Genau, aus Micha 5, Vers 3. Er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens. Sie werden in Sicherheit wohnen und dann, ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Dieser wird der Herr des Friedens sein. Der Hirte ist im alten Orient ein Bild für den König. Und es wird ein gerechter Herr des Friedens sein, eben der Friedefürst. Das sind die Prophetien aus dem Alten Testament und ich denke, es ist euch aufgefallen, wie viel die mit dem Frieden und mit dem Friedensreich zu tun haben. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, am Anfang hatte ich diesen Vers da stehen aus der Weihnachtsgeschichte, da hieß es, Ehre, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Unser Herr Jesus hat im Neuen Testament schon mit diesem Friedensprogramm angefangen. Und ich will mit euch jetzt reden, einerseits von den Voraussetzungen, Frieden zu halten, aber auch von der Aufgabe, Frieden zu halten und Friedensstifter zu sein. Genau, die Voraussetzungen für den Frieden hat unser Herr Jesus schon gemacht. Die Voraussetzungen heißt, er hat sich hingegeben. Christus selbst ist unser Friede und er hat die Zweiteilung überwunden. Und hier ist jetzt die Rede im Epheserbrief von den Juden, Judenchristen und von den Heidenchristen. Und wir können uns vielleicht gar nicht mehr so hineinversetzen, aber es war wirklich eine krasse Trennung zwischen Judenchristen und Heidenchristen damals zur Zeit des Neuen Testamentes. Vielleicht weiß es der eine oder andere, man hat eine Tafel gefunden, die Archäologen haben eine Tafel gefunden, da steht drauf, bei Todesstrafe verboten, dass Heiden in den Vorhof im Tempel der Juden gehen. Also da war wirklich ein Zaun oder eigentlich mehr eine Mauer gezogen zwischen dem Vorhof der Heiden und zwischen dem Vorhof der Juden. Und die Tafel besagt, bei Todesstrafe dürfen Heiden nicht hinübergehen in den Vorhof der Juden. Und der Apostel Paulus redet hier im Epheserbrief davon, dass diese Trennung zwischen Heidenchristen und Judenchristen eingerissen worden ist, niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Und das Verhältnis war fast wie eine Feindschaft. Und er hat diese Feindschaft beendet. Es sollten Heidenchristen und Judenchristen in Frieden in der Gemeinde leben. Das ist die Voraussetzung, die unser Herr Jesus geschaffen hat. Es ist ein interessantes Kapitel, dieses zweite Kapitel vom Epheserbrief. Und da wird beschrieben, dass beide Gruppen in ihm, in Jesus, zu einem neuen Leib zusammengeführt werden. Genau. Und im Kolosserbrief, hier steht noch ein Vers, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Also es geht nicht mehr um Juden und Heiden, sondern egal, welche gesellschaftliche Schicht du hast, egal, ob du Arbeiter bist, ob du am Schreibtisch sitzt, ob du am Kochherd stehst oder ob du Rentner bist, es soll keinen Unterschied mehr machen. In Jesus sind wir eins. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Alle Unterschiede von Kultur, Prägung, Stellung oder Meinungen sollen keine Rolle mehr spielen. Natürlich sind wir immer noch von unserer Herkunft her Schwaben oder Franken oder keine Ahnung, wo ihr überall herkommt oder aus dem Ausland, aber in Christus sind wir eins. Und ein Vers ist mir da ganz arg wichtig, aus Kolosser 3, Vers 12 und 14. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander. Ja, warum erzähle ich euch das alles in dieser Adventspredigt? Es geht um die Aufgabe des Friedens. Ich mache mir oft gestanden große Sorgen zurzeit um unser Land. Und auch wenn ich manche Gemeinden vielleicht betrachte. Ich beobachte eine zunehmende Spaltung und einen Streit in der Gesellschaft. Und die Frage, die ich mir stelle, wer tritt eigentlich in den Riss? Wer tritt in diesen Riss? Und ich warte jetzt schon, keine Ahnung, ein Jahr, anderthalb Jahre und ich sehe zurzeit niemanden, der eigentlich in diesen Riss tritt. Ich glaube, unsere Politiker tun es zurzeit nicht. Meine persönliche Meinung. Wer schafft wieder Versöhnung und Einheit? Und ich bin der festen Überzeugung, ja, dass nur Christus und seine Nachfolger hier helfen können.
Viele andere Akteure, die beruhigend oder versöhnend wirken könnten, haben sich zu sehr verrannt oder scheuen einen Gesichtsverlust oder haben auch nicht den Mut, sich auf die andere Seite mal zu stellen, um zu verbinden. Und nur in Christus können Spaltung und Hass überwunden werden. Und da kommen wir als Gemeinde und du als Christ ins Spiel. Lasst uns in der Gemeinde anfangen, indem wir einander tragen, die Schwachen und die Starken im Glauben. Und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel, und zwar aus dem 1. Korintherbrief. Und da geht es ja um die Frage des Götzenopferfleisches. Ihr erinnert euch vielleicht dort im 10. Kapitel, im 1. Korintherbrief, die einen sind ganz arg vorsichtig und machen sich ein Gewissen draus, ja, das Fleisch ist vielleicht einem Götzen geopfert worden vorher oder ist da ja, geschlachtet worden im Rahmen von einem Götzendienst und jetzt wird es hier verkauft, darf ich das jetzt kaufen und essen? Und die anderen, die gingen einfach darüber hinweg und haben sich daraus kein Gewissen gemacht und haben gedankt, gebetet davor und haben es ja, zu sich genommen. Je nach Gewissensbindung entschieden die Gläubigen unterschiedlich. Und das Entscheidende war, die Lösung für Paulus lag in der gegenseitigen Rücksichtnahme. Er sagt, wir sollen das geistliche Wohl des Bruders und der Schwester höher achten als die eigene Meinung. Die entscheidende Frage lautet, was tut dem anderen gut und fördert ihn im Glauben? Und da heißt es hier, was immer ihr tut, und dann habe ich hier ein paar Verse ausgelassen, da geht es um Essen oder Nicht-Essen. Aber da können wir viele Dinge einsetzen. Und ich sage mal, da können wir auch einsetzen, impfen oder nicht impfen. Die Gretchenfrage heutzutage. Ja? Was immer ihr tut, was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden oder Nichtjuden. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Und ich möchte, dass meine Mitmenschen gerettet werden. Ich habe schon erlebt, es gibt beide Extreme und ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ich sehe beide Seiten als Arzt. Aber ich habe auch schon Christen kennengelernt, die haben gesagt, ich lasse mich impfen, damit ich meine missionarische Tätigkeit weiter ungehindert fortführen kann. Das gibt es auch. Also ich kann beide, und ich stehe jetzt nicht hier, um euch irgendeinen Rat zu geben, will ich hier nicht, sondern mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass wir Friedensstifter werden und dass wir in den Riss treten. Und diese Frage darf uns als Christen in Gemeinden nicht entzweien. Wir müssen lernen, rücksichtsvoll in der Gemeinde miteinander umzugehen und diese Haltung dann auch nach außen zu tragen. Und das Problem ist, je weniger Menschen in die Kirche gehen und etwas mit Vergebung anzufangen wissen, umso mehr kommt es auf uns Christen an. Christus kam in diese Welt, um Frieden zu stiften zwischen Gott und zwischen Menschen. Und wie gesagt, es ist für mich ein bemerkenswerter Befund, dass viele prophetische Aussagen über diesen kommenden Messias als den Friedefürst reden. Er will Krieg und Streit beenden und ein Reich des Friedens anfangen. Er ist der wahre Friedensfürst und ich denke, er sollte den größten Friedensnobelpreis kriegen. Lasst uns ihn in dieser Advents- und Weihnachtszeit bewusst als den kommenden Friedenskönig anbeten. Adventszeit ist Anbetungszeit. Er hat bei seinem ersten Kommen mit seinem Programm angefangen und diese Mauer eingerissen. Und wir sollen dieses Programm fortführen, bis er wiederkommt, um sein Reich zu vollenden. Amen.